Heute Abend möchte ich über Aditana sprechen, was man als Vision und Entschlusskraft übersetzen könnte. Ich denke, es handelt sich hier um einen Aspekt der spirituellen Praxis, der von uns Meditierenden manchmal unterschätzt oder sogar übersehen wird oder weggelassen wird. Aditana ist die Ausrichtung auf die Werte und Ziele unserer Praxis. Es braucht die Entschlusskraft und die Hingabe an die Praxis. Aditana bedeutet auch Vision im Sinne von Leitbild oder Zukunftsentwurf. Und auch Klarheit in Bezug auf die Richtung, in der wir uns bewegen. Aditana hat also mit einer inneren Ausrichtung zu tun und auch mit der Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen, diese Vision zu verwirklichen. Das ist ungefähr die Skala der Bedeutungen dieses Pali-Wortes. Diese Eigenschaft von Aditana wird in der buddhistischen Tradition als eine der sogenannten Paramita oder Vervollkommnungen gesehen. Katrin hat davon gesprochen. Vervollkommnung nicht so sehr im Sinne von etwas, das wir perfektionieren müssen in uns, sondern mehr im Sinne einer innewohnenden Qualität in uns, die wir wiederentdecken oder stärken oder wieder zur Wirkung bringen. Das heißt, Buddha habe jede dieser Paramita während Hunderten von Leben geübt, was übersetzt für uns bedeuten könnte, ist, es handelt sich um eine zeitlose Qualität oder Eigenschaft. Und es handelt sich um einen Aspekt unserer innewohnenden Buddha-Natur. Diese Qualität von Voraussicht, Ausrichtung und Entschlusskraft. Diese Qualität kann umschrieben werden als die Fähigkeit des Herzens, eine eingeschlagene Richtung durchzuhalten, die Werte, die uns teuer wichtig sind, hochzuhalten und unseren tiefsten Absichten und Zielen treu zu bleiben. Mein tibetischer Lehrer Geshe Rabten verbrachte viele Jahre mit Studium und Praxis in einem der ganz großen Klöster in der Nähe von Lhasa in Tibet, dem Sera-Kloster. Und er hat einen wunderbaren Lehrer und hochgeschätzten Guru, dessen Belehrungen und Segen ihm außerordentlich großen Nutzen gebracht hatten. Nach Jahren verließ dieser Lehrer das Kloster, um in seine Heimatregion im fernen Osttibet zurückzukehren und sich dort um sein Volk, um seine Leute zu kümmern und diese zu belehren. Geshe Rabten merkte bald, dass er ihm dorthin nachfolgen wollte. Aber wie dort hinkommen? Er hatte kein Geld, er hatte keine Unterstützung, er hatte kaum Schuhe für diese dreimonatige Fußreise. Und trotzdem entschied er sich zu gehen mit einem Freund zusammen. Zu Fuß wanderten sie durch die unendliche Weite, die leere Wildnis von Tibet, durch Hitze und Kälte unterwegs, um Essen bettelnd, von Tigern bedroht, bis sie schließlich im Kloster des Lehrers ankamen. Geshe Rabten hatte ein und nur ein Ziel in seinem Leben, sich auf beste Art und Weise im Dharma zu üben, um für viele von größtmöglichem Nutzen sein zu können. Und für das war er bereit, alle Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, die nötig waren, um das tun zu können. Wer seine Biografie liest, ist sehr eindrücklich. Es hat lange Phasen, wo steht, was sie alles studiert haben und auswendig gelernt hatten während Jahren. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen, weil wir relativ wenig verstehen, was das alles sein könnte. Aber die Art und Weise, wie sie das umgesetzt hatten, also alle die Belehrungen, die den ganzen Tag stattfanden, wurden jede Nacht, die ganze Nacht debattiert. Und am Morgen fingen die Belehrungen wieder an und die ganze Nacht wurde debattiert. Irgendwann, irgendwo sind sie vielleicht noch zwischendurch mal eingeschlafen. Aber grundsätzlich hört sich das an wie Jahre von 20 oder 22 Stunden Betrieb. Und in eisiger Kälte und Hitze. Und ich hatte auch, in Tibet kann man nicht betteln gehen, wie das zum Beispiel in Thailand oder Burma der Fall ist, weil dort waren Klöster mit in Sera, glaube ich, 5000 Mönchen. Und das nächste Dorf, eine halbe Stunde weg, hatte 200 Seelen. Das ist nicht so machbar, die jeden Tag alle 5000 dort vorbeigehen. Und so hatten sie halt einfach, was sie mitbrachten von zu Hause. Und er hatte genug mitgebracht für 2-3 Jahre. Und dann hatte er eigentlich nichts mehr zu essen. Und er hat auch gesagt, er hat viel von Nesseln gelebt und von... Bei den anderen hat er den Buttertee aus den Tassen, den Rand, den es oben gibt, gegessen. Und er hat gesagt, man hat mir dann Milarepa gesagt. Und erst viel später, als er Gonsa Rinpoches Lehrer wurde, hat er dann wieder genügend Mittel gekriegt, um sich gut zu ernähren. Hat ihn niemals abgehalten, dran zu bleiben. Das ist die Kraft von Aditana, von dieser Entschlusskraft und Hingabe. Es gibt einen anderen außergewöhnlichen Lehrer, den kennenzulernen ich das Glück hatte, als ich in Massachusetts im IMS, in der Insight Meditation Society, praktizierte. Sein Name war Thangpulu Sayadaw, ein Meister aus Burma. Ein sehr inspirierender alter Mönch. War die zutiefst stillste und ruhigste Person, die ich je angetroffen habe. Allein seine Hände zu beobachten, die Art, wie sie ruhten, vermittelte irgendwie ein Gefühl von tiefem Frieden. Bereits in jungen Jahren nahm er die asketischen Gelübde der Waldmönche auf sich. Entschlossen, wach zu sein und zu erwachen, entschied er sich zum Schlafen und auch sonst nie hinzulegen. Er ging und stand und saß, aber legte sich nie nieder während Jahren. Ich habe mal gehört, während 30 Jahren schon. Er war damals nahezu 80. Es braucht die Entschlusskraft und Hingabe an die Praxis des Erwachens. Auch hier die Kraft der Ausrichtung und des Entschlusses. Und eindrückliche Geschichten, und wir können sagen, sie geschahen damals oder sie geschahen vor Jahrzehnten irgendwo in Asien. Aber die Qualität ist genauso relevant für uns heute. Aditana bedeutet, dass wir unsere ganze Energie in das legen, was wir zutiefst wertschätzen. Im Leben. Das heißt, wir bringen die Art von Entschlusskraft und Hingabe in unsere spirituelle Praxis oder in unsere Arbeit, wenn es das ist, was uns am wichtigsten ist, oder in die Sorge um unsere Familie und unsere Kinder. Aber mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Art daran zu bleiben, dieser Eindeutigkeit. Und in mancher Hinsicht ist es genau das, was wir hier tun, im Retreat, was wir hier üben und praktizieren, unter anderem. Wir sind mit dem Atem und die Aufmerksamkeit wandert davon und wir bringen sie zurück. Und sie geht wieder und wir bringen sie zurück. vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende von Malen, vielleicht unzählige Male in nur einem Sitzen. Es immer wieder beginnen und immer wieder hier sein und immer wieder von vorne anfangen und immer wieder die ganze Aufmerksamkeit ausrichten. Und dabei nicht aufgeben. Ist wie, könnte sagen, wir stehen immer wieder auf und versuchen von Neuem, wie der bekannte amerikanische Sportstar Vince Lombardi sagte: Worauf es ankommt, ist nicht, ob du hinfällst. Worauf es ankommt, ist, dass du wieder aufstehst. Immer und immer wieder kommen wir zurück zum Moment, zur Bewegung des Körpers, zum Fuß, der die Erde berührt, zur Hand, die den Löffel oder die Tasse hält. Meditation, Retreat braucht sehr viel Entschlossenheit und Hingabe. Durch das Auf und Ab der Energie dabei zu bleiben, durch das Wechselbad der Gefühle zu gehen, von Freude bis zu Langeweile, von Einsamkeit und Gottverlassenheit bis zu Gefühlen von tiefer Verbundenheit oder keine solchen Gefühle, das durchzuhalten. Es ist unsere Ausrichtung und Hingabe, welche diesem Prozess großen Wert verleiht. Und wir entschließen uns immer wieder von Neuem dazu, jeden Tag, jeden Moment. Wir entschließen uns dazu, hier zu sein, hier zu sitzen, inmitten von all dem, was kommt und geht. Und mittlerweile wissen wir, dass wir nicht so viel Kontrolle darüber haben. Und wir bleiben auch dann sitzen, wenn es streckenweise sinnlos oder hoffnungslos aussieht. Der christliche Mönch Thomas Merton sagte: Wahres Gebet und Liebe lernen wir in der Stunde, in der das Beten unmöglich und unser Herz zu Stein geworden ist. Das ist der Geist von Aditana. Das bedeutet nun aber nicht, dass wir anfangen zu kämpfen, zu streben. Meditation ist nicht ein Kampf darum, irgendwo hinzukommen, um die Dinge anders zu machen, als sie sind. Vielmehr ist es ein ständiger Entschluss, wirklich bei dem zu sein, was ist. Wirklich Kontakt damit aufzunehmen, es sich fühlen zu lassen, klar zu sehen, immer und immer wieder, gerade jetzt. Ein paar etwas weniger spektakuläre, aber auch wichtige Aspekte der Praxis haben ebenfalls mit Aditana zu tun. Das eine ist der Entschluss, sich an bestimmte ethische Verhaltensrichtlinien zu halten. Der Entschluss, ich bin entschlossen, nicht zu töten oder zu verletzen. Oder ich bin entschlossen, nicht zu nehmen, was mir nicht gehört. Also ich bin entschlossen, nicht zu lügen. Und interessant ist, dass wenn wir uns auf solche Art entschließen, ist das anders, als wir denken, ja, ich werde mir Mühe geben, schauen wir mal. Es hat eine andere Kraft, dieser Entschluss. Vor allem, weil es von Anbeginn an klare Grenzen setzt. Wir entscheiden über unser Tun in diesen Bereichen, in denen sonst vielleicht unhilfreiche, leidschaffende Gewohnheiten plötzlich überhand nehmen könnten. Oder wenn Verlangen stark ist oder Aversion stark ist und wir uns nicht entschlossen haben, dann ist es schwieriger, sich dann zu erinnern, weil dann macht der Entschluss ein bisschen weniger Sinn. Aber dann kommt er gerade zum Tragen. Also er fühlt sich weniger sinnvoll an, er macht nicht weniger Sinn. Und das beschützt uns. Und in dieser Art und Weise machen wir uns auch vertrauenswürdig. Aditana kann auch hilfreich sein, wenn es darum geht, dass wir beschließen, zum Beispiel im Alltag einmal pro Tag zu meditieren. oder vielleicht beschließen wir die nächsten 4 Wochen Metta-Meditation zu praktizieren. Und dann tun wir es nicht nur für 3 Wochen, wenn wir entscheiden für 4 Wochen. Oder vielleicht zum Beispiel, wir entscheiden uns für die nächsten 2 Monate immer zu geben, wenn wir um etwas gebeten werden. Das ist auch eine interessante Praxis. Möglichkeiten, die wir uns für eine bestimmte Zeit vornehmen können und dann schauen, was geschieht. Auch in Bezug auf rechtes Bemühen in unserer Praxis, hier in der Meditation oder im Alltag, das Bemühen, Vatitana im Sinne von Entschlusskraft, kann von großer Bedeutung sein. Sehr hilfreich sein. Einige von euch kennen diesen kurzen Text über Valmiki. Das ist aus einer Legende der Hindus über den Schöpfer des Ramayana, der in alten Zeiten gelebt haben soll. Das ist eine Art archetypischer Ausdruck von enthusiastischem Bemühen, Ausdauer und eben Entschlusskraft. Als junger Mann durchsuchte Valmiki die Welt nach echter, offener Freundschaft, nach Glück und nach Hoffnung. Als er nichts davon fand, zog er alleine in den tiefsten Wald, wo kein Mensch lebte, an eine Stelle, wo der Tamasa-Fluss in den Ganges floss. Dort saß er in der Meditation während Jahren, ohne sich zu rühren, so still, dass weiße Ameisen einen Hügel über ihn bauten. Dort saß Valmiki im Ameisenhügel während tausenden von Jahren ohne sich zu rühren, blickte einzig mit seinen Augen hinaus und versuchte, die Wahrheit zu finden, seine Hände gefaltet, seinen Geist versunken in Kontemplation. Ja, Entschlusskraft, eh? Ein weiterer Aspekt von Aditana, mein tibetischer Lehrer Nyoshul Ken Rinpoche betonte immer wieder, unsere spirituelle Praxis besteht aus 3 gleichwichtigen Teilen. Wenn wir alle 3 Teile mit einschließen, ist die Praxis komplett. Wenn auch nur 1 Teil davon fehlt, ist sie unvollständig. Zitat, um vollständige Erleuchtung zu verwirklichen sind, nur diese 3 Praxisteile notwendig. Weniger als diese 3 wären aber unvollständig. Und dabei handelt es sich um die Motivation, was er das Gute im Anfang nannte. Zweitens ist es die Hauptpraxis, was immer unsere Hauptmeditationspraxis gerade sein mag. Vipassana, Erkenntnismeditation hier, ist das Gute in der Mitte. Und drittens geht es um die Widmung, das Gute am Schluss. Wenn wir am Anfang des Tages oder am Anfang der Meditationssitzung oder einer Unternehmung Zuflucht nehmen und die Motivation des großen Mitgefühls oder Citta entstehen lassen, ist diese Praxis auch eine gewissermaßen eine Form von Aditana. Zufluchtnahme in Buddha, Dharma und Sangha ist eine Klärung von Richtung und vom Ziel in unserem Leben. Das heißt, wir richten uns auf Buddha, das heißt das Erwachen, auf Dharma, das heißt die Lehre und die Wirklichkeit, so wie sie ist, auf Sangha, die Gemeinschaft, aus. Und wir entschließen uns dazu immer wieder, diese Werte, diese Wirklichkeiten, diese Qualitäten anzustreben und in uns zu entwickeln oder uns darauf auszurichten, anstatt Enttäuschung, Verlangen und Abneigung zu verharren. Ich kann sagen, wir entschließen uns für eine positive, für eine inspirierende Vision des Lebens. Die Motivation von Bodhicitta entstehen zu lassen bedeutet, dass wir uns immer wieder dafür entschließen, nicht nur zu praktizieren, weil es uns selber gut tut, sondern zum Wohlergehen aller Lebewesen. Das auch hier zu sein, auch ein Entschluss und eine Ausrichtung. Dieser Entschluss, die vollständige Erleuchtung zu erreichen, um möglichst vielen von großem Nutzen zu sein. Weil wissen wir nicht mal genau, was das heißt. Egal, wie lange es braucht, was immer das genau bedeutet, was immer am hilfreichsten sein wird, wollen wir anstreben, versuchen. Bodhicitta ist eine fantastische Vision unserer Praxis. Vision des Weges zur Befreiung für alles, was lebt. Und diese Vision schafft auch eine machtvolle Grundlage für Stetigkeit, für Ausdauer in unserer Praxis. Und es geht hier um ein Lebenswerk und vielleicht um das Werk unzähliger Leben. Aditana gibt uns die weite Perspektive und den langen Atem. Shantideva schrieb, solange das All dauert, und das muss ja wahrscheinlich ziemlich lange sein, solange wie die Welt existiert, möge ich hierbleiben und helfen, das Leid aller Wesen zu lindern und zu beenden. Wir können Zuflucht und Bodhicitta zu unserer Motivation und Praxis machen. Und ebenso wichtig ist die Widmung am Ende der Praxis. Es ist nicht, dass wir schauen und zusammenrechnen kurz, wie viel wir diesmal davon profitiert haben, sondern wir geben gleich alles weiter, was immer es gewesen sein mag. Ist auch ganz praktisch, dann müssen wir das alles nicht mitschleppen. Was immer ihr in diesem Retreat an Gutem irgendwie verdient, angehäuft, geleistet habt, wenn es weggeht, dann müsst ihr es nicht mittragen. Die Tibeter brauchen oft ganz materialistische Beispiele für diese Dinge. Das heißt, wenn wir gutes Karma schaffen, dann brauchen wir das normalerweise auch wieder auf. Wir schaffen gutes Karma und dann kommen angenehme Situationen und wir leben sie durch und dann ist es wieder aufgebraucht. Eben als angenehme Erfahrungen in diesem Leben oder als Wiedergeburt in glücklichen, glückvollen Bereichen im nächsten. Wie bei Geld, das wir auf die Bank bringen, um später etwas Schönes damit zu kaufen. Widmung ist, als ob wir das gute Karma, diese geschaffenen positiven Energien und Qualitäten mit einer Etikette versehen würden, nicht zum sofortigen Gebrauch bestimmt, darf nur zum Zwecke der vollständigen Erleuchtung verwendet werden. Und das tut die Widmung sozusagen. Wir sagen, okay, was immer unsere Verdienste waren, das soll dem Zweck dienen, dass wir den Zustand erreichen, letztlich, in dem wir von größtem Nutzen sein können für viele. Damit alle etwas davon haben, nicht nur wir selber. Also, wir eröffnen ein unpersönliches Bankkonto, so ähnlich wie in der Schweiz die Stiftungen. Da kann man einzahlen, aber das kann man nicht einfach wieder rausholen. Es kann dann nur noch entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden. Widmung hat mit dem zu tun. Es ist die Stärke und Klarheit von Aditana, die diesen Entscheid, die dieser Verfügung macht, verleiht. Wir bringen ein fast visionäres oder prophetisches Element in unsere Praxis, wenn wir sagen, möge es so sein. Wie damals vor 3 Äonen, ist auch sehr lange, als der Buddha aus diesem Zeitalter, Gautama Buddha, in einem seiner früheren Leben den Dipankara Buddha begegnete. Er war schon damals ein großer, verwirklichter Asket und Yogi, dieser Buddha. Er war damals durch die Erscheinung und das Wesen von Dipankara Buddha so tief beeindruckt, dass er sich auf den Weg war, wo er hinlegte, an einer Stelle, an welcher der Weg schlammig war, damit der Buddha seine Füße nicht beschmutzen müsse. Er war so beeindruckt, dass er dachte, ich lege mich hier hin, dann muss er hier nicht drauf, kann er über mich da hinübertreten. Aber die Bankara Buddha hielt an und sprach zu allen, dass niemand seinen Fuß auf diesen Mann setze. In vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden wird er an so und so einem Ort unter so und so einem Namen, eben in Bogaya, Indien, unter dem Namen Siddhartha Gautama, unter solchen Umständen die vollständige Erleuchtung eines Buddha erlangen. Und er wird für zahllose Lebewesen während Jahrtausenden von unschätzbarem Nutzen sein. Und genau so war es dann. Ist es immer noch. Das ist die visionäre und prophetische Kraft von Aditana. Klare und starke Absicht hat Macht. Und wir können diesen Aspekt und diese Qualität zu einem Teil unserer Praxis machen und uns darin auch üben und sie stärken und entwickeln.